Im Kapitel 28 geht es um den Metropolis-Algorithmus. Ja, der Metropolis-Algorithmus ist die populärste Variante von den sogenannten Monte Carlo-Algorithmen, und diese Methoden sind äußerst weit verbreitet in der statistischen Physik, um eben thermodynamische Erwartungswerte zu berechnen. Wir haben uns ja schon am Anfang der Vorlesung mal angeschaut, wie man bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen erhalten kann, dadurch, dass man irgendwelche Mappings, irgendwelche Abbildungen anwendet auf einfach die Random Number Zahlen, die aus dem eben Generator, Random Number Generator, der zum Beispiel im Fortran vorhanden ist, herauskommt. Leider, wenn man jetzt eine wirklich komplizierte Potentialenergieoberfläche hat, dann kann man also typischerweise ist man der Boltzmann-Verteilung interessiert, eben kann man diese Boltzmann-Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt nicht mehr irgendwie analytisch darstellen. Und praktisch die einzigste Möglichkeit, um dann eben trotzdem Erwartungswerte auszurechnen, sind eben diese Monte-Carlo-Methoden. In diesen Monte-Carlo-Methoden bewegt man sich immer von einem Punkt zum anderen. Man kann auch sagen, man generiert eine Konfiguration nach der anderen, oder man kann alternativ sich auf den Standpunkt stellen, dass es diesen sogenannten Walker gibt, also jemand, der da irgendwie spazieren geht sozusagen und der eine Konfiguration nach der anderen besucht. Diese Sequenz von Konfigurationen, die da besucht werden, das wird auch dann eine Markov-Kette genannt. Man sieht natürlich dadurch, dass irgendwie ein Move immer aus dem anderen hervorgeht, hat man natürlich eine gewisse Korrelation, und ja, man muss deshalb typischerweise die Monte-Carlo-Simulation sehr, sehr lange laufen lassen, um eben unkorrelierte Ergebnisse zu erhalten. Ja, jetzt, wenn man solch eine Monte-Carlo-Simulation laufen lässt, dann sollte sich also nach einer gewissen Zeit eben eine Gleichgewichtsverteilung einstellen. Typischerweise eben die Gleichgewichtsverteilung, die man haben will, ist eben die Boltzmann-Verteilung. Und deshalb möchte ich jetzt mir anschauen, wie sich so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung als Funktion der Zeit ändert. Führe jetzt also ein, diese Größe P von M von T, also P ist natürlich bedeuten irgendwie Probability. Und sagt jetzt, das ist die m-te Konfiguration, und t ist jetzt so eine Art Zeitvariable, die natürlich diskret ist. Also t tut in diesem Fall einfach messen, wie viele Schritte in dieser Monte Carlo oder in dieser Markov-Chain man eben gemacht hat. Ja, wir können jetzt auch definieren diese Übergangswahrscheinlichkeit w, die uns eben angibt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man pro Unit Time, also innerhalb von einem Zeitschritt, von der Konfiguration M zur Konfiguration N geht. Ja, dann kann man die sogenannte Mastergleichung hinschreiben. Das ist also die erste Gleichung dann auf Seite 194. Und ja, da schaue ich mir an, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich die Konfiguration M besuche beim Zeitschritt T plus 1. Ja, zunächst einmal ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit beim vorhergehenden Zeitschritt P von M von T. Aber dann kann es ja eben sein, dass der Walker jetzt zum Beispiel von irgendwelchen anderen Konfigurationen rüber wandert zu dieser Konfiguration M. Und das ist dieser erste Term, nicht wahr? Die Anzahl der Walkers, die jetzt da sozusagen dazukommen werden, also der Gain-Term, gewonnen wird, das ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich an irgendeiner anderen Konfiguration n bin zum Zeitpunkt t, mal dann eben die Übergangswahrscheinlichkeit, dass ich von n zu m springe. Umgekehrt haben wir natürlich auch diesen, was man dann nennt, diesen Loss-Term. Ich habe also gewisse Verluste, irgendwelchen Walkers, die jetzt eben an der Konfiguration m sind. Die können ja jetzt auch abwandern zu anderen Konfigurationen n. Und da ist natürlich der Ausdruck dann analog. Ich habe die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich an der Konfiguration M bin, mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich eben wegspringe zu irgendeiner anderen Konfiguration N. Ja, jetzt, wenn man Gleichgewicht hat, dann sollte das natürlich sich als Funktion der Zeit nicht mehr ändern. Also ich sollte dann konvergieren zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P von M, die dann eigentlich gar nicht mehr von der Zeit abhängt. Ja, in den meisten Fällen, wenn man so Monte-Carlo-Simulation macht, will man berechnen irgendwelche Erwartungswerte, die nur von den Ortskoordinaten, also von den 3n-Ortskoordinaten abhängen. Und deshalb, das ist auch der Fall, den wir jetzt eben betrachten werden. Also wir haben dann im Boltzmann-Faktor eben immer einfach E hoch minus Beta U von R. Ja, jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Mastergleichung, also wenn wir wollen, dass diese Wahrscheinlichkeitsverteilung sich nicht ändert zwischen Zeitschritt t und t plus 1, dann muss natürlich dieser Gain-Term gleich dem Loss-Term sein. Es müssen genauso viele Walkers wegwandern wie hinzukommen an jede beliebige Konfiguration m. Und ja, wenn ich das dann hinschreibe, nicht wahr, dann bekomme ich diese erste Gleichung auf Seite 195, die einfach besagt, nicht wahr, dass der Gain-Term gleich dem Loss-Term ist. Und ja, jetzt möchte ich ja im Endeffekt, nicht wahr, dass dieses Verhältnis Pn zu Pm, dass das muss im Verhältnis der Boltzmann-Faktoren sein, nicht wahr? Dann habe ich thermodynamisches Gleichgewicht erreicht. Ja, das wiederum bedeutet, dass eben das Verhältnis von Wm zu n geteilt durch Wn zu m, dass das eben auch gleich sein muss dem Verhältnis der Boltzmann-Faktoren, oder wenn ich eben statt den Energien jetzt dieses Delta Unm nehme, also die Differenz zwischen der Energie der Konfiguration n und der Energie der Konfiguration m, dann kann ich es einfach auch schreiben eben als Exponent von minus Delta Unm. Ja, jetzt diese Übergangswahrscheinlichkeit W wird typischerweise in zwei Teile aufgesplittet und dann als Produkt geschrieben. Und zwar ein erste sogenannte dann Trial Step Probability mal dann der sogenannten Acceptance Probability. Also mit dieser Trial Probability bewegt man den Walker einfach zu irgendeiner anderen, typischerweise benachbarten Konfiguration. Und mit diesem zweiten Term, mit diesem Acceptance Term, wird dann entweder diese neue Konfiguration akzeptiert, das heißt, sie wird der Ausgangspunkt sein für den nächsten Move von dem Walker, oder sie wird eben nicht akzeptiert. Das heißt, der Walker bleibt sozusagen auf seiner ursprünglichen Konfiguration. Also in diesem Schritt, natürlich in den folgenden Schritten sollte er dann irgendwann mal wegwandern, aber in diesem Schritt bleibt er dort. Ja, eine weitere Wahl, die typischerweise gemacht wird, ist, dass man sagt, diese Trial Step Probabilities, die sollen symmetrisch sein. Also man soll mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von Konfiguration n zu m springen, wie in die andere Richtung eben von m zu n. Ja, wenn das der Fall ist, dann fällt diese Trial Step Probability fällt raus aus unserer Gleichung 130. Und was dann übrig bleibt, ist die Gleichung 132, eben die jetzt besagt, dass diese Acceptance Probabilities von m nach n und n nach m, dass das Verhältnis von diesen beiden Acceptance Probabilities, dass das eben genau gleich sein soll diesem Boltzmann-Faktor E hoch minus Beta Delta Unm. Ja, er stellt sich heraus jetzt, diese Bedingungen kann man auf eine ganz triviale Art und Weise erreichen. Ich sage mir jetzt, also wir sind jetzt auf Seite 196, dass die Wahrscheinlichkeit von m nach n zu gehen, dass die gleich sein soll dem Exponenten von e hoch minus Beta Unm, wenn das Unm größer 0 ist. Das heißt also, in dem Fall gehe ich von einer Konfiguration, die eine etwas tiefere Energie hat, zu einer Konfiguration, die eine höhere Energie hat. Und da sehen wir, das wird also nur mit einer bedingten Wahrscheinlichkeit akzeptiert, nicht wahr? In diesem Fall ist natürlich dieser Boltzmann-Exponentialfaktor ist eine Zahl, die kleiner 1 ist, und damit, ja, wird es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit akzeptiert. Dagegen, wenn jetzt das Delta Unm kleiner 0 ist, das heißt, wenn man jetzt von einer energetisch höheren Konfiguration springt in eine energetisch tiefere Konfiguration, dann wird die grundsätzlich akzeptiert. Das heißt also, wir haben Wahrscheinlichkeit 1. Ja, wenn man will, diese zwei Gleichungen, die ich gerade hingeschrieben habe, kann man etwas kompakter noch schreiben und sagen einfach, ja, die Acceptance Probability dafür von m nach n zu gehen, ist das Minimum von 1 und dem Exponenten von minus Beta Delta Unm. Ja, dass jetzt diese ganz einfache Wahl eben tatsächlich diese Gleichung 132 erfüllt, das kann man ganz leicht sehen. Es ist eigentlich eher ein bisschen verwirrend, weil es eigentlich in der Tat so trivial ist. Also wir können jetzt nochmal die beiden Fälle betrachten, nämlich entweder, dass das Delta UNM positiv oder negativ ist. Ja, zuerst habe ich es nochmal hier gezeigt für den positiven Fall. Da ist dann eben das ANM, wenn man da hochgeht in unsere Gleichung, sieht man das halt Exponent von minus Beta Delta UNM. Ja, dann, wenn ich in die andere Richtung gehe, natürlich gehe ich notwendigerweise energetisch nach unten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 und dann in der Tat ist das Verhältnis ist gleich dieser Boltzmann-Faktor, den wir haben wollen. Ja, genauso in der anderen Richtung. Wenn ich also von m nach n gehe und ich gehe da energetisch nach unten, dann ist das 1. Und wenn ich von n nach m gehe, dann ist es eben wieder dieser Exponent minus Beta Delta UNM. Und wir sehen dann in der Tat, wir bekommen genau dasselbe Ergebnis, also e hoch minus Beta Delta UNM. Ja, wie macht man das jetzt in der Praxis? Das ist jetzt dann wird diskutiert auf der Seite 197. Also ich muss natürlich mal zuerst irgendeine Anfangskonfiguration wählen. Die kann ich jetzt irgendwie mal Rn nehmen und dann kann ich natürlich das Potential für diese Konfiguration berechnen, das URM. Nicht wahr? Also das Potential wäre in diesem Fall einfach, wird hervorgerufen durch die gesamten Wechselwirkungsenergien dieser Teilchen, die ich eben in meinem System habe. Ja, jetzt kommt dieser sogenannte Trial Step. Nicht wahr? Wir bewegen unseren Walker jetzt mal zu einer anderen, typischerweise benachbarten Konfiguration. Und die einfachste Art und Weise, wie man das machen kann, ist, dass man einfach einen Zufallsvektor generiert, einen Random Displacement Vectors, den ich Delta R nenne, und dann einfach das System dahin bewegt. Also der neue Punkt ist dann R plus Delta R. Und da sieht man eigentlich leicht, dass diese Wahl des Random Displacements eben die Bedingung erfüllt, dass es gleich wahrscheinlich ist, in die eine Richtung oder rückwärts dann in die andere Richtung zu gehen. Nicht wahr? Das folgt daraus, dass eben dann, dass das pt von minus Delta R gleich pt von Delta R ist. Und dann, nicht wahr, haben wir natürlich sozusagen, wir können jetzt eine Abbildung betrachten, wo R abgebildet wird auf R plus Delta R. Und wenn man dann jetzt formal von dieser Abbildung die Jacobi-Determinante berechnet, dann sieht man natürlich sofort, die gibt 1. Und damit ist es in der Tat, ist also diese Eigenschaft ge gewährleistet. Ja, gut, wenn ich jetzt also auf einer neuen Konfiguration bin, dann rechne ich im dritten Schritt jetzt die Energiedifferenz aus oder die Differenz der potenziellen Energien des Delta UNM. Dann, wie gesagt, wenn das klein ist, wenn ich energetisch nach unten gehe, wird der Move akzeptiert. Wenn ich eben nach oben gehe, wird er nur mit einer bestimmten bedingten Wahrscheinlichkeit akzeptiert. Und ja, wie kann man die jetzt generieren? Also nehmen wir mal an, dieser Boltzmann-Faktor E hoch minus Beta Delta UNM, der sei gleich 0,9 beispielsweise. Das heißt jetzt, ich will also diese neue Konfiguration mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% akzeptieren. Was kann man da machen? Man kann jetzt einfach eine Random Number generieren, dadurch, dass man den Random Number Generator, zum Beispiel aus Fortran, eben benutzt. Und da wissen wir, der ist gleich verteilt. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er im Intervall zwischen 0 und 0,9 liegt, ist genau 90%. Und deshalb generiere ich also eine Zufallszahl, schaue, ob die in diesem Intervall liegt. Und wenn die in diesem Intervall liegt, wird dieser Move akzeptiert und sonst wird er eben nicht akzeptiert. Ja, und dann wiederholt sich das. Dann gehe ich jetzt einfach zurück zu dem Schritt Nummer 2 und generiere jetzt auf diese Weise eben eine Sequenz von Konfigurationen. Nicht wahr? Das ist dann diese Markov-Kette und kann die dann verwenden, um thermodynamische Erwartungswerte zu berechnen. Ja, in der Praxis ist noch die Wahl von dem Delta R ist wichtig. Also dieses Delta R, haben wir gesagt, ist eine Zufallszahl, aber es ist eigentlich nicht nur eine Zufallszahl, es ist immer eine Zufallszahl eigentlich multipliziert mit einer bestimmten Amplitude. Was passiert jetzt? Wenn man diese Amplitude sehr klein wählt, dann sozusagen werden sich die Konfiguration R und R plus Delta R nur ganz wenig unterscheiden. Das heißt dann natürlich dann auch, dass ich die Simulation sicherlich sehr lange laufen lassen muss, weil ich will ja im Endeffekt, dass ich mal irgendwann von dieser Anfangskonfiguration wegkomme. Ich will ja nicht wahr, eigentlich so ein sogenanntes Sampling machen. Ich will eigentlich im Prinzip alle energetisch möglichen Konfigurationen in dieser Simulation mit berücksichtigen. Und das bedeutet natürlich notwendigerweise, dass man sich eigentlich sehr, sehr weit wegbewegen will von dieser Anfangskonfiguration. Also das heißt, diese Amplitude sollte man nicht zu klein wählen. Andererseits, wenn man diese Amplitude groß wählt, wenn man also sozusagen dieses Delta R, wenn diese Displacements groß sind, dann ist es auch ineffizient. Und der Grund dafür ist, dass wenn man einfach in irgendeine willkürliche Richtung das System stark bewegt, dann erhält man typischerweise Konfigurationen, die energetisch sehr, sehr hoch sind. Was also dann sehr oft passiert ist, zum Beispiel, dass eben zwei Atome relativ nahe beieinander sind. Und dann hat man diese eben extrem starke repulsive Abstoßung zwischen den zwei Atomen, die dann eben dafür sorgt, dass die Energie sehr, sehr hoch ist. Es geht also darum, irgendwie in gewisser Weise einen Kompromiss zu finden. Und typischerweise wählt man diese Amplitude so, dass ungefähr die Hälfte der Moves akzeptiert werden und die andere Hälfte nicht akzeptiert werden.